NDR Info. Im Anfang war das Wort.
Heute entspanntes Abtreten.
Und Adonai, also Gott, sprach: Schau, der Mensch ist im Blick auf die Erkenntnis von Gut und Böse wie einer von uns geworden. Dass er nur nicht seine Hand ausstreckt, auch noch vom Baum des Lebens nimmt, isst und ewig lebt.
Der zweite Baum in der Paradiesgeschichte wird irgendwie immer vergessen, sagt Christoph Rehmann-Sutter, Professor für Bioethik in Lübeck. Lange Jahre war er Präsident der Nationalen Ethikkommission. Er sagt, die beiden Bäume sind eng aufeinander bezogen.
Erst dann, als die beiden von diesem Baum der Erkenntnis von Gut und Bösen gegessen haben, dürfen sie nämlich nicht mehr vom Baum des Lebens essen.
Und warum nicht?
Das ist das Rätsel. Warum nicht? Warum will Adonai nicht, dass die Menschen, die die Erkenntnis von Gut und Böse haben, dass die auch noch ewig leben können? Das wäre offenbar nicht gut für diese Menschen.
Glauben Sie, dass Gott oder Adonai, Sie haben jetzt diesen anderen Gottesnamen verwendet, dass er gegen die Erkenntnis von Gut und Böse ist? Sie sind Bioethiker und beschäftigen sich den ganzen Tag damit.
Ja, die Geschichte suggeriert das mindestens, dass es ihm darauf ankam, diese Menschen eigentlich von dieser Erkenntnis fernzuhalten. Man kann jetzt darüber spekulieren, ob die Geschichte da auch ein Augenzwinkern drin hat und sagt, ja, also dieser Adonai hat nicht damit gerechnet, dass die Menschen eben neugierig sind.
Nicht ewig leben zu können, ist das Strafe, ist das Segen oder ist das Fluch?
Es ist ein Segen, nicht ewig leben zu müssen. Wir Menschen sind ja, auch wenn wir gutwillig sind und uns Mühe geben, immer wieder mit unseren eigenen Grenzen konfrontiert. Wir machen Fehler und wir werden auch schuldig. Wir können nicht alle Schuld wieder gut machen. Und ein ewiges Leben würde auch eine immer ständig größere Schuld beinhalten.
Kann man sagen, dass diese beiden Bäume den Rahmen geben für ihre Arbeit?
Ich bin natürlich als Philosoph der Meinung, dass die Menschen eigentlich erst Menschen werden in unserem kulturell aufgeklärten Sinn, indem sie sich die Frage nach Gut und Böse selbst stellen. Aber gleichzeitig, und das ist quasi die andere Mahnstimme des Baumes des Lebens, sich bewusst bleiben, dass ihre Urteile nicht absolut sein können.
Können Sie mal ein Beispiel geben von Ihrer Arbeit, wo diese Geschichte Ihnen vielleicht auch wieder ins Bewusstsein gekommen ist?
Ja, es gibt ganz konkret jetzt den Anlass, die Frage, ob Menschen ihr Genom verändern sollen oder verbessern sollen, also Genome Editing, dass man also das Genom, das erbliche Genom, die Keimbahn verändert.
Was hilft da die Geschichte?
Weil sie eine Dimension reinbringt. Seid ihr euch so sicher, dass die Urteile, die ihr heute fällt, darüber, was ein gutes Genom ist, dass das für alle Generationen in der Zukunft auch halten soll?
Dann bedeutet das, ich muss noch mal am Baum des Lebens vorbei und überdenken, auch ich bin sterblich, auch mein Leben hat ein Ende und wer weiß, was in 100 Jahren ist?
Das ist diese Dimension der Unsterblichkeit, das spielt auch darin eine Rolle. Es gibt ja heute so Vorschläge, dass man die Menschen immer älter werden lässt, dass man die Grenzen des Alterns überhaupt überwinden sollte. Und dort spielt es auch eine Rolle, zu überlegen, was sind eigentlich die Vorteile der Sterblichkeit.
Und was sind die?
Das Zentrale ist, weitergeben können. Und wenn ich etwas an Kinder weitergeben will, dann muss ich selber auch abtreten können. Ich muss es ihnen überlassen. Wenn ich ständig dabei bleibe, gebe ich es gar nicht richtig weiter.
Das heißt, das hat auch was Erleichterndes, dass wir sterben können.
Ja, auf jeden Fall.